Ein Geschenk, das niemand haben will, ist das Thema. Ich gehe davon aus, also ich hoffe, es wird nicht eine Predigt, die niemand hören will. Ein Geschenk, das niemand haben will. Vielleicht erinnert ihr euch an irgendeine bestimmte Weihnachten und da habt ihr ein Geschenk bekommen, das ihr eigentlich nicht habt bekommen wollen. Könnte ja sein. Oder es könnte sein, ein Arzttermin steht bevor. Und ihr wisst schon, das könnte heikel werden, könnte schwierig werden. Der Arzt setzt sich mit Ihnen hin, sagt, nehmen Sie Platz und dann beginnt er so, ja, ich habe nicht eine gute Nachricht für Sie. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Sie Krebs haben. Könnte sein. Es gibt Dinge, die man gerne wissen will, ob ich zum Beispiel gewonnen habe. Ich habe beim letzten Mal, wo ich mitgemacht habe, nicht gewonnen, aber ich habe auch schon gewonnen. Und dann eben gibt es Dinge, die man nicht so gern wissen will. Die Wahrheit ist nicht immer schön. Hat mal jemand gesagt, ich finde, das ist schon etwas pauschal. Schöne Worte sind nicht wahr, wahre Worte sind nicht schön. Ich würde sagen, das ist nicht wahr. Genau. Also, Jesus hat den Leuten, die ihm nachgefolgt sind, immer wieder etwas weitergegeben, Dinge, die sie hören wollten und Dinge, die sie nicht so gern hören wollten. Und er hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, Johannes 8,32, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch, werdet ihr erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit hat eine Wirkung. Wahrheit ist nicht einfach so da. Wenn du dich der Wahrheit stellst, wenn du sie in dich aufnimmst, wirst du Befreiung erleben. Wenn du die Lüge aufnimmst, dann wirst du Enge, Gefangenschaft, Abhängigkeit, Bindung erleben. Will ich die Wahrheit wissen? Wahrheit, das Wort im Griechischen bezeichnet Folgendes. Stellt euch vor, hier ist eine Skulptur und die ist zugedeckt, irgendwie so mit einem weißen Tuch. Und ihr seid alle eingeladen zu dieser Enthüllung. Und wenn ich das Tuch wegnehme, dann ist die Enthüllung. Und diese Skulptur ist nicht mehr verborgen, sie ist dann offen da. Und aletheia heißt griechisch das nicht mehr Verborgene, das zum Vorschein kommt. Die Realität, die Wirklichkeit. Manchmal ist es für uns einfacher, etwas zu glauben, das nicht wahr ist, vielleicht weil es bequemer ist. Jesus sagt zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Jünger sind Menschen, die Jesus nachfolgen, die Jünger von Jesus. Jeder Rabbi damals hatte seine Jünger, seine Schüler. Und es war so, dass wenn ein Rabbi sich gewaschen hat, haben die Jünger sich gewaschen. Wenn der Rabbi aufgestanden ist, weitergegangen ist, ist der Jünger aufgestanden, weitergegangen. Und wenn der stehen geblieben ist, ist der Jünger stehen geblieben. Wenn der gegessen hat, haben die Jünger gegessen. Und so weiter. Das ist ein Jünger, der macht genau das, was der Meister lebt und tut. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr die, die mir nachfolgen, in Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Ich lese das immer wieder, regelmäßig natürlich, würde ich euch auch empfehlen. Und ich hatte im Juli auch Sommerferien, wie wahrscheinlich einige von euch auch. Und es war mal wieder so, ich hatte 3 Wochen Ferien und etwa die Hälfte der Zeit bin ich krank, flach gelegen. Aber das war nicht so schlimm. Ich habe die Offenbarung gelesen, ich habe die Propheten des Alten Testaments gelesen oder gehört. Das hat mich richtig berührt und angesprochen und aufgebaut. Ich habe das richtig aufgesogen, dieses Wort. Es hat zu mir gesprochen, obwohl ich das schon lange kenne. Phänomenal. Also, wenn mich jemand fragt, was nimmst du mit auf eine Insel, welches Buch? Für mich ist der Fall ganz klar. Dieses Buch lehrt uns die Wahrheit darüber, wie wir entstanden sind, wo wir herkommen, wohin wir gehen, wie es ausgeht, über Himmel, über die Ewigkeit, über Hölle, alles ist da drin. Die Wahrheit wird uns gelehrt. Noch etwas. Es ist eine Weile her, da bin ich über folgenden Satz, den ich euch jetzt am projiziere, gestolpert. Ich habe den x-mal gelesen, ich habe das x-mal gehört, ich habe das schon lange geglaubt, aber erst mit der Zeit ist mir aufgegangen, was das bedeuten könnte. Johannes 14,6, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin die Wahrheit. Ist das grammatikalisch korrekt, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit? Wenn er sagen würde, ich sage die Wahrheit oder ich lebe nach der Wahrheit, die ich euch verkünde, er sagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist also nach diesem Satz eine Person. Jesus, eine göttliche Person. Die Wahrheit ist nicht ein theologisch korrekter Satz. Ein theologisch korrekter Satz, der ist vielleicht richtig, der kann richtig sein, das ist nur so eine Richtigkeit. Ich habe eine kleine Tabelle gemacht. Wenn man jetzt die Wahrheit als Lehre nimmt und die Wahrheit als Person, was sind denn das für Unterschiede? Ich habe immer gedacht, die Wahrheit ist eine Lehre. Die Wahrheit sind Sätze, die Wahrheit sind Bücher. Die Wahrheit eine Person. Wenn die Wahrheit eine Lehre ist, dann kann ich die Wahrheit wissen, ich kann sie lernen. Da kann ein Dozent vorne stehen und der sagt mir, was Sache ist und ich weiß das dann. Und so sind wir wahrscheinlich alle gebildet worden. Und ich habe auch 5 Jahre Theologie studiert und da hört man viel und liest viel und biegt da einiges in die Hirnregionen rein. Die Wahrheit als Person, da kann ich ihm begegnen. Eine Begegnung. Jetzt so vor dem Gottesdienst bin ich schon ein paar Personen begegnet oder sie mir, hatten wir schon einen kleinen Austausch. Wenn die Wahrheit nur eine Lehre ist, nur ein Satz, dann kann ich sie eben lernen und studieren. Und wenn die Wahrheit eine Person ist, dann geht es um Beziehung. Wenn Jesus die Wahrheit ist, geht es darum, Jesus zu begegnen, eine Beziehung mit ihm zu haben. Vielleicht zudem, es könnte sein, dass ein Theologieprofessor, der sehr viel weiß, die Wahrheit weniger gut begriffen hat, als ein Mädchen im Kindergottesdienst, das Jesus im Herzen hat. Könnte sein. Ich kann die Wahrheit, wenn sie als Lehre daherkommt, ich kann sie mit eigenen Worten wiederholen. Und wenn die Wahrheit eine Person ist, kann ich sie leben. Wenn es um Lehre geht, um Information, dann hilft es natürlich, wenn man gut denken kann, wenn man gut aufnehmen kann, wenn man gut verarbeiten kann. Da ist Intellekt und Intelligenz ziemlich hilfreich. Bei der Wahrheit als Person geht es nicht nur um den Verstand, da geht es ums Herz. Da geht es darum, ob ich getroffen bin. Wir kommen da jetzt gerade noch zum Letzten. Es ist ein ziemlicher Unterschied, ob ich sage, ich habe die Wahrheit erfasst oder ob ich überzeugt bin, die Wahrheit hat mich erfasst. In letzter Zeit etwas weniger, aber sonst tummle ich mich in einigen Facebook-Gruppen und da wird diskutiert und da gibt es so verschiedene Religionen und Anschauungen und so weiter. Wenn ich jetzt in einer Art auftrete und würde sagen, ich hab's gepackt, ich bin gescheit und ich weiß mehr als du und ich hab's jetzt wirklich begriffen, dann trete ich überheblich auf. Ich neige dann dazu, von oben herabzukommen und zu sagen, ich weiß es, du noch nicht. Wenn die Wahrheit mich erfasst hat, wenn sie mich hat, dann bin ich von der Wahrheit überwältigt. Ich staune. Ich weiß, es ist ein Geschenk. Ich weiß, wo Jesus mir begegnet ist, an jenem Abend in der Jugendfreizeit. Das hat mich wirklich überwältigt. Ich war eher auf dem Weg, so ein bisschen von Gott wegzukommen. Er ist mir begegnet. Es war ein völliges Geschenk. Und noch etwas. Wenn für dich die Wahrheit bloß eine Lehre ist, bloß Buchstaben in einem Buch, bloß irgendwelche Inputs, dann erlebst du nicht Kraft, keine verändernde Kraft. Wenn die Wahrheit eine Person ist für dich, Jesus Christus, du hast Verbindung, du hast Begegnung, du bist erfasst, erlebst du die verändernde Kraft. Ich sage es so, hätte Wissen wirklich Kraft, würde kein Arzt rauchen. Genau. Und vielleicht noch so als Tipp nebenbei, wenn du etwas glaubst, und du möchtest das leben und du merkst, du kannst es noch nicht leben. Mach dich nicht fertig. Bleib dran. Nähre deine Überzeugung, bis die Überzeugung wächst, bis die Überzeugung kräftig wird. Und mit der Zeit wirst du es leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das nicht kannst, bist du in guter Gemeinschaft. Ich kann es auch nicht, jedenfalls nicht aus mir selbst. Aber wenn ich diese Liebe aus Gott nähre in der Begegnung mit ihm und ihr immer wieder Nahrung gebe in der Beziehung zu Jesus, kann ich aus seiner Kraft meinen Nächsten lieben. So, ein Geschenk, das niemand haben will. Vielleicht habt ihr auch schon mal erlebt, dass jemand auf euch zugekommen ist und der hat euch mal so richtig gesagt, was Sache ist. Und der hat euch Dinge gesagt, die eigentlich nicht so gern habt hören wollen. Mir ist auch schon so gegangen, ich habe irgendwie meine religiösen Höhenflüge gehabt, ich bin da so etwas abgehoben und das war richtig schön und dann kam da jemand und hat mich runter wieder auf den Boden geholt, ziemlich brutal, ohne seelsorgerliches Einfühlungsvermögen und nicht irgendwie ausgewogen in der Formulierung, sondern hammerhart, zack, bumm und ich lag am Boden. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, ja, es war ein Körnchen Wahrheit drin. Ich habe hier ein Beispiel, das ich euch lesen möchte von David und Nathan. Nathan ist ein Prophet, der wurde von Gott zu David geschickt. Und Nathan bekam eine Botschaft mit, die auch nicht so erfreulich war, weil David hat vorher Pause gemacht, Urlaub, seine Leute waren im Krieg. Er zu Hause hat da wahrscheinlich auf seiner Schloss-, Tempel-, Palastterrasse ein bisschen rumgeschaut, sieht die Nachbarin, die schöne Nachbarin, sich baden, wird völlig angezogen von ihr, lässt sie zu sich kommen, schläft mit ihr und sie sagt ihm dann, ich bin schwanger. Er lässt ihren Mann holen vom Krieg und meint dann, der geht dann zu seiner Frau, der geht aber nicht, er macht ihn betrunken, dann geht er immer noch nicht. Er schickt ihn wieder zurück mit einer Botschaft, dass sie sagen, stellt ihn an die Front und dann stirbt der Mann. Und David nimmt Bathseba, die Nachbarin, dann zur Frau. Ich denke, uns ist allen klar, dass David x Gebote Gottes übertreten hat und schwere Sünde begangen hat, Ehebruch, Mord. Und Gott schickt Nathan zu David, sozusagen mit Martha, jetzt sag ihm das. Nathan ging zum König und sagte: Ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt, der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern, der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben, darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. Das ist die Geschichte. Jetzt reagiert David. David brach in heftigen Zorn aus und rief: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Ich finde die Reaktion von David sehr verständlich. Ich finde die auch gut. Auf einen Sinn, man müsste da noch auf die Höhe der Strafe reden, aber er hat gemerkt, da ist völliges Unrecht geschehen. Was David nicht gemerkt hat, ist, dass das, was er getan hat, noch ein paar Mal schlimmer war. Nathan reagiert auf Davids Reaktion und er sagt: Du bist der Mann. Du bist der Mann. Und David reagiert dann wieder auf die Botschaft von Nathan. Er tut Buße, er kehrt um, er sieht seine Sünde ein, bittet Gott um Vergebung. Wir können das lesen in den Psalmen. David ist zerknirscht, er hat die Wahrheit gehört, die hat eingeschlagen bei ihm, hat ihn zutiefst getroffen. Und er kehrt um. Sein Vorgänger Saul hat auch von Samuel Sachen zu hören bekommen, aber Saul hat sich rausgeredet. Er hat es nicht eingesehen und ist nicht umgekehrt. David hat Vergebung erlebt. Es wäre ein Thema für sich, wie ist das dann weitergegangen? Der zweite Sohn von David und Bathsheba hieß Salomo. Ein Geschenk, das niemand haben will. Nathan, der Name Nathan heißt hebräisch, er hat gegeben, Geschenk. Nathan ist ein Geschenk. Nathan ist ein Geschenk von Gott für David. Er hat es ihm gesagt, die Wahrheit gesagt. Und im Nachhinein weiß ich, dass dieser junge Mann, der mich da so ziemlich hart korrigiert hat, sagen wir mal so, dass das ein Geschenk war. Er hat mir geholfen, aber es hat mir wehgetan. Es hat mich geschmerzt. Er ist ein Geschenk. Es könnte sein, dass es dir so geht, ein bisschen wie Nathan. Du siehst etwas, du erlebst etwas und denkst, es ist nicht gut, ich sollte, müsste irgendwie mal was sagen. Und du hast den Eindruck, doch, ich wäre eigentlich so ein Nathan und jetzt, dass ich zu meinem Nächsten gehe und ihm das sage. Vielleicht hast du das schon gemacht. Und wenn du das gemacht hast, aus einem von Gott angetriebenen, geleiteten Herzen, dann gratuliere ich dir. Danke, dass du diesen Dienst übernommen hast, dass du es gesagt hast. Vielleicht wissen es alle und niemand sagt es ihm oder ihr, aber du schon. Dann bist du ein Geschenk. Vielleicht hast du erlebt, dass das dankbar angenommen wurde und vielleicht hast du erlebt, dass es nicht gut ankam. Aber auch wenn es nicht gut ankam, heißt nicht, dass das, was du getan hast, falsch war. Bist du ein Nathan? Gott gibt uns Gaben, wer den Heiligen Geist in sich hat durch Jesus, der hat Gnadengaben. Seelsorge ist eine Gabe nach Römer 12, 8. Übrigens, Paraklesis, ich übersetze das mit Seelsorge, ist auch der Titel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist heißt der Parakletos, er ist der optimale Seelsorger. Seelsorge heißt, es kann sein Ermutigung, es kann sein Trost, es kann sein Korrektur, je nachdem. Und wenn du diese Gabe hast, wenn du Menschen begegnest, schwingt das in dir mit. Du spürst Dinge. Nathan, ein Prophet, der sieht Dinge, der sieht Menschen, der sieht seine Zeit. Und wenn du da eine Gabe hast, wirst du Lasten tragen. Du wirst in Situationen und gegenüber Personen Leid empfinden, an dem andere vorbeigehen. Es kann sein, dass du deine Gabe nicht immer als Geschenk empfindest und findest, ist nicht so toll. Es gibt wieder andere, die jagen den Geistesgaben nur so nach, die wollen alle haben, sind sich aber nicht bewusst, dass jede Gabe Aufgabe ist und Hingabe fordert, einen Preis hat. Bist du bereit zu leiden? Bist du bereit, Lasten zu tragen? Dann kann dich Gott auch begaben. Oder wenn er dich begabt, wirst du erleben, Lasten zu tragen. Nathan hat das auch nicht locker gemacht, so zu David, zum König, und ich sage dem jetzt das mal. Ich denke, der hat einige Kämpfe ausgefochten, bis es soweit war. Ja, bleiben wir noch kurz dabei. Wir Menschen sind komplex. Komplex heißt, wir haben das, was wir so nach außen zeigen, aber wir alle haben in uns drin Abteilungen und Hintergründe und Abgründe und Gebiete in unserer Seele, die andere nicht kennen oder die wir vielleicht sogar selber nicht kennen. Und ab und zu ploppt da was auf. Es gibt so eine Darstellung, die heißt das Johari-Fenster. Vielleicht kennen das einige. Ein Mr. Joseph Luft und ein Harry Ingham haben das erfunden. Darum heißt Jo Joseph Harry Jo Harry Fenster. Es gibt von uns als Person gibt's das, was man sagt, das ist deine öffentliche Person. Das ist das, was andere kennen von dir. Nehmen wir mal mich als Beispiel, das ist das, was andere kennen von mir. Meine Gemeinde zum Beispiel in Solothurn, die kennt mich etwas besser als ihr mich. Ich bin ja immerhin auch schon bald 10 Jahre da, die wissen schon einiges von mir. Und ich bin da eine öffentliche Person, die kennen mich und ich weiß das auch. Das ist mir bekannt, ihnen bekannt. Dann gibt es Dinge, die nur ich weiß. Das sage ich denen nicht. Ihr habt auch solche Dinge. Es gibt Dinge, die wissen andere von euch und es gibt Dinge, die sagt ihr ihnen nicht. Das wissen die nicht. Je nachdem entscheiden wir uns, da etwas preiszugeben. Wenn wir jemanden besser kennen, wenn das Vertrauen mehr wächst, sagen wir mehr. Da gebe ich mehr Preis von mir. Lasse ich ihn in mein Herz, in meine Seele, in meine Gedanken reinschauen. Dann gibt es Dinge, die kenne ich selber nicht von mir. Der sogenannte blinde Fleck. Es ist ja speziell. Ich sehe mich ja nicht hier. Ich sehe euch, aber ihr seht mich. Ihr nehmt Dinge wahr, die ich nicht wahrnehme. Ich nehme Dinge wahr, die ihr nicht wahrnehmt. Und es gibt auch die Situation, dass man jemand sagt, du, man sollte es ihm eigentlich sagen. Dem fällt das nicht auf. Aber es wäre gut, das ihm mal zu sagen. Das ist mein blinder Fleck, den merke ich nicht. Oder biblisch gesehen, das gehört jetzt nicht zum Johari-Fenster, das ist mein Ding da, meine Ergänzung, Johari-Fenster Plus, der Splitter und der Balken im Auge, das ist das, was wir als blinden Fleck bezeichnen. Und dann gibt es das Unbewusste, weiß weder ich noch wissen das die anderen. Aber von dem allem kann Gott mir das aufzeigen. Gott kann mir das aufdecken. Und es könnte sein, wenn wir in diesem Wort lesen, dass uns das aufgeht. Gehen wir kurz zurück zu David und Nathan. David wusste das mit ihm und Bathsheba. Die Öffentlichkeit hat möglicherweise davon noch nicht Notiz genommen. Da kam jetzt Nathan und hat es David gesagt. Es könnte auch sein, dass ein Nathan kommt und etwas, das ich nicht weiß, mir sagt. Mir da so die Wahrheit sagt. Es gibt noch andere Wahrheiten. Die jetzt, die wir hier angeschaut haben, die können schmerzhaft sein. Die können wehtun. Sie sind jedoch heilsam. Herr, lass mich die Wahrheit über mich glauben, so schön sie auch sei. Habt ihr diesen Satz auch schon gehört? Wo ich den das erste Mal hörte oder las oder sah, hat das mein Herz angerührt. Herr, lass mich die Wahrheit über mich glauben, so schön sie auch sei. Oft denken wir, wenn es um die Wahrheit geht, ja, das sagt mir mal eben jemand die negativen Dinge. Aber es gibt auch die schönen Dinge. Da gibt es eine andere Person, die ich euch etwas näher bringen will, das ist Barnabas. Hier nochmal jetzt mit dem Johari-Fenster die Identität, die wir in Jesus Christus haben. Also wenn ein Mensch sein Leben Jesus gegeben hat, wenn Jesus in ihm lebt, wohnt der Heilige Geist in ihm. Vater, Sohn, Heiliger Geist wohnt dann in uns. Wir sind ein Tempel. Wir werden im Wort Gottes Heilige genannt. Dann bist du eine Heilige. Dann bist du ein Heiliger. Du bist ein Kind des Königs. Ein Priester. Du hast eine ewige Berufung. Du bist reich beschenkt. Wir haben gesungen im Lobpreis von der Gnade. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Lasst dir das in deinem Herzen wirklich richtig reingehen, wer du bist. In Jesus. Du bist eine Agentin, ein Agent mit Ewigkeitsperspektive, du bist im Dienst der höchsten Majestät und so weiter. Es gibt Leute, die wie Barnabas das sehen. Die das sehen. Es gibt Menschen, die sehen das, was nicht gut ist, wo die Fehler liegen, was jemand falsch sagt, was falsch macht, was fehlt, was nicht gut ist. Das braucht es auch. Dann verbessert man sich. Aber es braucht auch die Leute, die uns ermutigen und sagen, was ist schon da? Was ist gut? Wo ist das Potenzial, das sich entfalten wird? Und es kann sein, dass du diesen Blick hast, wenn du einer Person begegnest, wenn du mit ihr im Gespräch bist, dann siehst du das Potenzial. Du spürst, was da ist. Du kannst dir ausmalen, was mit dieser Person wird, wenn die sich Jesus ganz gibt. Barnabas, Sohn des Trostes. Barnabas hat diesen Blick. Paulus hatte wahrscheinlich eher den anderen Blick. Jedenfalls, Paulus und Barnabas gingen auf Missionsreise. Die nahmen einen Jungen mit, Johannes, Markus. Die waren noch nicht lange unterwegs, ist Markus abgehauen, wieder zurück nach Hause. Dann nach einer Weile kamen Paulus und Barnabas auch wieder zurück und waren da eine Weile zu Hause. Nachher ging es dann auf die zweite Missionsreise. Da hatten Paulus und Barnabas eine Diskussion. In Apostelgeschichte 15, ab Vers 35 könnt ihr das lesen. Nicht nur eine Diskussion, eine Auseinandersetzung, sodass am Endergebnis Paulus alleine ging und Barnabas einen anderen Weg nahm. Weshalb? Paulus sagte, Johannes Markus, der ist abgehauen, den können wir nicht brauchen auf der Missionsreise. Barnabas sagte, also ich schmücke das jetzt ein bisschen aus, gell, sagte, ich sehe aber, das stimmt, das war nicht gut, dass der einfach abgehauen ist, der hat das nicht durchgezogen, aber ich denke, er ist noch jung, er könnte das lernen. Ich finde, er hat Potenzial, komm, wir nehmen ihn mit, wir geben ihm nochmal eine Chance. Die haben sich nicht gefunden. Ging nicht. Paulus ging, hat Gemeindebesuch, Barnabas blieb da. Später, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre später, schreibt Paulus dem Timotheus im zweiten Brief, 4 Vers 11, schreibt er, nur Lukas ist bei mir. Bring Markus mit, er kann mir gute Dienste leisten. Das ist Jahre später. Er war im Coaching, in der Begleitung mit Barnabas. Dieser Markus hat sein Potenzial entwickelt, wie Barnabas es gesehen hat. Und Paulus hat das dann auch gesehen und hat gebeten darum, dass dieser Markus ihm geschickt wird. So, es könnte sein, dass du mehr Nathan bist, es könnte sein, dass du mehr Barnabas bist und es könnte sein, dass du schon erlebt hast, wie Nathans auf dich zukamen oder wie Barnabas Menschen dich ermutigt haben. Es ist ein Geschenk, das zu erleben und du bist ein Geschenk für deine Nächsten, so oder so. Die Wahrheit glauben, die Wahrheit leben, die Wahrheit weitergeben, sie sagen, ist herausfordernd. Das wären ja Themen für sich. Wir haben in der Information gehört, dass es da Möglichkeiten gibt, wie man es einfach oder gut oder verständlich weitersagen kann. Ein Geschenk, das niemand haben will. Das könnte ein sehr wertvolles Geschenk sein, das lebensverändernd ist. Du selber könntest so ein Geschenk sein. Und Gott möchte dich beschenken mit seinen Gaben, damit andere wieder, die Gemeinde, deine Nächsten, beschenkt sind. Bin ich bereit für Gottes Geschenk? Zum Hören oder zum Reden? Ich möchte noch beten. Jesus, wenn wir über Geschenk reden, dann denken wir natürlich auch an dich. Du hast dich uns geschenkt. Ganz. Und ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Du bist der Weg zum Vater. Aber ich danke auch, dass du als Person die Wahrheit bist. Und Herr, lass uns eintauchen in diese Beziehung mit dir, in dein Wort. Auch uns öffnen, deinem Reden, auch dem Wirken deines Geistes. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns ermutigst, ein Barnabas zu sein, dass du uns ermutigst, ein Nathan zu sein, so wie du es vorhast. Danke, Jesus, jetzt auch, dass du uns weiterleitest in diesem Gottesdienst, in der Begegnung miteinander, im Austausch. Danke, dass du da bist, real anwesend. Amen.